Ich lese den Predigttext und die Lesung aus dem Alten Testament ein bisschen näher. 1. Mose 3. Ich fange aber schon früher. Zur Zeit nämlich, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Da gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen auch noch keine Feldpflanzen. Denn Gott der Herr hatte auf die Erde noch nicht regnen lassen. Und es gab auch noch keine Menschen. Da formte der Herr den Menschen aus der Erde, vom Ackerboden, und blies ihm in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann legte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott der Herr formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie den Menschen zu, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Nein, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der mitten im Garten steht. Da hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr auch nicht rühren, denn sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zu der Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Und erkennt es. Erkennt, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen. Dass der Baum eine Augenweide wäre, von dem Baum zu essen, das verlockte, klug zu werden. Sein wie Gott. Sie nahm von den Früchten und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war. Und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie dann Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, da versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens, zwischen den Büschen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Adam, wo bist du? Mensch, was ist mit dir? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören. Ich geriet in Furcht. Ich bin doch nackt und versteckte mich. Darauf fragte Gott: Wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Könnte es sein, dass du von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir zu essen verboten habe? Die Frau, die du mir beigesellt hast, die hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die Schlange, die du gemacht hast, die hat mich verführt. Und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht. Unter allen Vieh und allen Tieren des Feldes auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Sie werden dir auf den Kopf treten, du wirst sie in die Ferse treffen. Und zur Frau sprach er, ja, viel Mühsal wirst du haben, wenn du schwanger bist. Unter Schmerzen wirst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wirst du Verlangen haben, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört hast und von dem Baum gegessen hast, von dem ich zu essen dir verboten habe, verflucht ist der Ackerboden deinetwillen. Dorn und Disteln lässt er dir wachsen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du einmal wieder zurückkehrst zum Ackerboden, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du. Staub. Und zum Staub musst du zurück. Adam nannte seine Frau Eva. Leben heißt das. Denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott der Herr schickte Adam und seine Frau aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Gott vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf, Engel mit lodernem Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Das ist also heute unsere Geschichte. Adam und Eva stecken im Schlamassel. Adam und Eva, es hätte so schön sein können, paradiesisch. Bäume, Früchte, Tiere, hier nimm, alles deins, bis auf eins, den einen Baum, den rühr nicht an, das wäre tödlich. Ja, das kennen wir, das eine. Das ich nicht haben kann, das macht mich ganz besonders an. Das zieht mich geradezu magisch an. Und dann irgendwie zack. Ich weiß auch nicht genau, wie es passieren konnte. Ich wollte das doch eigentlich gar nicht. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich das war. Ich war nur einen Moment nicht ganz bei mir. Doch, doch, das warst du wohl. Und jetzt ist es passiert. Sag mal, welcher Teufel hat dich denn geritten, dass du das gemacht hast? Was ist da eigentlich passiert? Was ist das eigentlich für eine Geschichte? Es ist unsere Geschichte. Die Geschichte des Menschen und dem Leben, wie es ist in dieser Welt, wie es läuft in dieser Welt. Adam, Adama, das ist im Hebräischen die Erde. Adam, der von der Erde. Und Eva? Wir haben es gehört. Leben heißt das übersetzt. Die lebensspendende Mutter des Lebens, könnte man auch sagen. Es ist also die Geschichte des Menschen von Mann und Frau auf dieser Erde, unsere Geschichte, wie es nun mal ist, wie es läuft in dieser Welt. Das ist im ersten Mosebuch Kapitel 1 bis 12 sowieso immer wieder zu spüren. Das sind hier keine historischen Ereignisse, Geschehnisse, die da im Einzelnen im Jahre so und so viel geschildert werden. Das ist die urtypische Geschichte des Menschen. Das ist die Urgeschichte, sagt man auch. So läuft es. Und das spürt man auch, wenn man die Geschichte liest, wie wir sie gelesen haben, von dem Garten, wie Gott den Menschen aus der Erde formt, ihm das Leben einhaucht. Ja, wir wissen es, wir können unser Leben aushauchen. Und dann zerfallen wir wieder zur Erde. Das stimmt schon. Und empfangen haben wir unser Leben auch. Und vieles passiert dazwischen. Das ist also unsere Geschichte heute. Adam und Eva stecken im Schlamassel. Noch einmal die Frage, deswegen jetzt aber etwas deutlicher. Was ist da eigentlich passiert bei uns? Was passiert da immer wieder? Was ist das für eine Geschichte, diese unsere Geschichte von uns in der Welt, wie sie ist? Zunächst, ja, stimmt. Da kommt Misstrauen auf. Das passiert. Immer wieder. Zunächst einmal wirklich auch Gott gegenüber, ja. Da ist diese leise Stimme ganz tief in uns drinnen. Diese Frage, sollte Gott gesagt haben, hey, sollte er es wirklich gut mit euch meinen? Ja. Und Gott ist gut mit uns? Will er euch nicht nur klein halten? Will er euch nicht etwas vorenthalten? Eigentlich das Beste, das Entscheidende vorenthalten? Ihr könntet doch selber sein wie Gott. Wissen, was zu tun ist, was richtig ist und was falsch. Ja. Würden wir ohne ihn nicht wirklich weiterkommen? Zu sein wie Gott? Das wäre doch was. Dafür steht die Frucht. Die Frucht dieser misstrauischen Frage ist dann allerdings die Scham. Die Erkenntnis, oh, eigentlich bin ich gar nicht so toll, wie erwartet. Eigentlich bin ich ziemlich nackt. Das ist schon ein bisschen was anderes als zu sein wie Gott, oder? Wir wissen zwar, was gut und böse ist. Ja. Aber was machen wir mit diesem Wissen? Ich sag mal, nur der Nobelpreis steht für das große Fragezeichen. Da will einer was Gutes und was rauskommt, ist zerstörerisch. Deswegen stiftet er den Preis, damit es wenigstens halbwegs irgendwo wieder Dinge gibt, die gut tun in der Welt und ausgezeichnet werden. Mann, wir kommen doch schon mit uns selber nicht klar. Und haben entgegen allen Träumen unser Leben so gar nicht in der Hand. Und die Welt schon gar nicht. Wie gerne wären wir, aber sind es nicht. Wie gut. Merken immer wieder nur, wie viel mehr wir nackt sind. Nackt dastehen. Und dann geht die Geschichte mit den Feigenblättern los. Eigentlich zusammengesucht, irgendwas zusammenzuschnüren, um wenigstens so ein bisschen was zu schützen. Irgendjemand muss doch schuld sein. Dieses Verschiebespiel. Irgendjemand muss doch schuld sein, dass es ist, wie es ist, aber doch bitte nicht ich. Und das Verschiebespiel beginnt, wieso es nicht mehr so ist, wie es eigentlich sein sollte. Warum ist denn die Welt nicht besser? Was läuft denn hier eigentlich? Jeder weiß, wie es besser ist, wie es gut wäre. Und wir kriegen es nicht hin. Also ich habe das nicht gewollt. Die Frau, die du mir gegeben hast, ja, die du mir gegeben hast, die hat mir die Frucht gegeben. Nee, das war die Schlange. Die hat mich verführt. Es ist die Natur. Es ist das Schicksal. Es ist der Teufel. Letztlich ist es doch Gott, der all das gemacht hat. Der ist doch schuld, oder? Hätte er doch anders machen können. Aber es kommt noch schlimmer. Nicht nur in der Geschichte, auch bei uns. Da, wo ich mir das Leben nicht mehr schenken lasse, da, wo ich das Leben nicht mehr dankbar als Geschenk empfange, reich beschenkt, überreich beschenkt und wertgeschätzt, wo ich es Gott aus der Hand nehme, in die eigene Hand, da muss ich es mir selber schaffen. Da muss ich mir das Leben selber erarbeiten. Und dort, wo ich nicht mehr vertrauen kann, nicht nur Gott, auch den anderen ja nicht mehr, weil die mich ja auch mit reinreiten, da stehe ich da und zeige mit dem Finger auf andere, immer in der Angst, zu kurz zu kommen. Und ich muss mir mein Leben in allem erkämpfen. Der Existenzkampf hat begonnen. Immer verbunden mit der Angst, zu kurz zu kommen. Alles wird bedrohlich, alles wird fremd. Gott, der andere, der Nächste und ich mir selbst. Ein Kapitel später, 1. Mose 4, endet das Ganze, dieser Kampf, nicht zu kurz zu kommen und doch bitte Erfolg zu haben, endet der Kampf um die Anerkennung im Brudermord. Kein erschlägt Abel. Ich denke, irgendwie ist das doch die Geschichte des Trumpismus. Und da steht der Name für ein Phänomen. Der andere ist nur so lange gut und wichtig. Great. The best. Wie er mir selber nutzt und zum Erfolg verhilft. Und solange er nicht mehr hat und nicht mehr ist als ich. Me first.
Ich zuerst. Zu oberst, an erster Stelle. Gott.
Was aber letztlich immer regiert, ist die Angst, zu kurz zu kommen. Und immer weiter wächst das Misstrauen. Weil immer mehr passiert, was Misstrauen vertieft, verstärkt, ja, begründet. Einer geht auf den anderen los, weil der nicht so ist, wie ich ihn haben will, weil ich nicht damit klarkomme, wie er ist. Und ich mache ihn verantwortlich für meine Probleme. Ich mache ihn schlecht. Ich schlage auf ihn ein, mit Worten im Netz, mit Fäusten. Ich schlage, ich fahre, ich schieße ihn tot. Was weiter wächst, als die zunächst doch so verheißungsvolle Frucht, ist das Leid, das aus all dem entsteht und so auch nicht endet. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da je wieder raus? Das ist doch die Frage. Und mitten am Anfang der Passionszeit ist uns ein Vers auf den Weg gegeben: Der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wie? Und wir hören die Geschichte von Jesu Leidensweg, wie es beginnt, gleich am Anfang mit einem Leiden in der Wüstenzeit, wo hochkommt, was sonst immer gut weggedrängt werden kann. Da geht's los. Aber vor allen Dingen zeigt uns der Leidensweg, den ich eigentlich, wo ich sage, ich möchte mich nicht so viel mit Leid beschäftigen. Es zeigt der Leidensweg Jesu zuallererst einmal, wie vertrauenswürdig Gott doch eigentlich ist. Dass er nicht nur für uns da ist, weil alles heil und in Ordnung ist und weil wir so brav sind, sondern dass er immer noch uns nachgeht und an die Seite tritt, wo so viel schiefgelaufen ist und schiefläuft. Von unserer Seite und von anderer Seite schiefläuft. Und er bleibt auch in der größten Ungerechtigkeit, auch im größten Leid an unserer Seite und geht uns nach. Und er bleibt auch dann noch, als es ihn selber trifft, dass die Welt, wie sie ist, ihn trifft. Mit all dem Neid und der Gewalt, der Ungerechtigkeit, der Ohnmacht, dem Misstrauen. Jesu Leidensweg, Passionszeit, das Kreuz. Er an unserer Seite in alledem. Und das war seine größte Versuch. In der Wüste am Anfang seines Lebens und auch nochmal im Garten am Schluss, im Garten Gethsemane. Die Versuchung mit Macht, mit Bewunderung, mit Unverletzlichkeit durchs Leben und durch die Welt zu gehen und die Probleme dieser Welt zu lösen und selbst schön unberührt zu bleiben von all dem, was da an Leid zum Leben gehört. Weil die Welt ist, wie sie ist und weil der Mensch ist, wie er ist. Und wieder ist es die Stimme des Versuchers. Du bist doch Gottes Sohn. Du bist doch Gott. Spiel das doch aus. Aber genau das macht er nicht. Aus gutem Grund und Gott sei Dank. Er geht unseren Weg mit bis zum Ende, um zu zeigen, wie vertrauenswürdig Gott ist. Wie weit seine Liebe zu uns geht und wie tief. Bis in die tiefsten Tiefen. Und er tut das, damit am Ende das Ende nicht das Ende ist. Um in den Sackgassen unseres Lebens und in den Sackgassen dieser Welt einen Ausweg zu schaffen, wo sonst eigentlich alles verstellt ist. Ja? Der Weg zurück ins Leben. Da, wo der Kerub, der Engel mit dem flammenden Schwert in der Geschichte vorsteht, damit dieser Weg zu Gott wieder frei ist, damit der Weg ins Leben wieder frei ist, damit der Weg auch zum ewigen Leben wieder frei ist, in die Gemeinschaft, in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Deshalb gibt er alles. Und deswegen ist er mir und hoffentlich auch dir so vertrauenswürdig. Überwindet mein Misstrauen. An Jesu Leidensweg erkenne ich, wer Gott für mich ist und wer ich für ihn bin. Hey, du musst gar nicht Gott sein. Du kannst nicht Gott sein, aber du musst es auch nicht. Du bist Gottes Kind. So wichtig, so großartig, so einmalig. Und er will dich. Er will ohne dich nicht sein. Er macht dich in seiner Liebe zu seinem Kind. Weniger bist du nicht. Ich bin nicht Gott.
Fragen mich manchmal Kinder, weil ich ja Pfarrer bin. Bist du Gott?
Nein.
Aber Gott ist Kind. Gott sei Dank. So groß, so wichtig für ihn. Und so kann ich um Gottes Willen und Gott sei Dank auch den anderen endlich wiedersehen, wer sie, wer er ist. Gottes Kind, so groß, so wichtig, so einmalig. Und darf ihn so behandeln und sie auch. Und muss nicht immer weiter in der Angst leben, zu kurz zu kommen, weil Gott für uns sorgt. Weil Gott für uns da ist in seiner Liebe und mit seinen Möglichkeiten. Und dann komme ich bei Gott auch am Ende nicht zu kurz. Und ich muss nicht einmal Angst haben vor dem, ja, vor was eigentlich? Vor dem, wo ich selber schuldig geworden bin, kann ich das überhaupt, kann ich bestehen? Vor Gott. Oder muss ich mich nicht vor ihm verstecken? Nein. Du kannst dich vor ihm nicht verstecken und du musst dich vor ihm auch nicht verstecken, hinter keinem Baum, zwischen keinen Sträuchern oder sonst wo auch immer, zwischen all deinen Ausreden, zwischen dem, was am Schicksal oder anderen so passiert ist, so. Die offenen Arme Jesu am Kreuz, das sind die offenen Arme Gottes, die in Liebe auf dich warten, dass du zurückkehrst und die alles getan haben, damit die Tür aufgeht. Jesus in dieser Welt, im Leid, am Kreuz, macht die Tür auf, damit wir Vergebung empfangen. Neuanfang möglich ist mit Menschen, mit mir, mit Gott. Versöhnung für mich und damit auch für andere mitten im Leben, wie es ist. Das kann unsere Geschichte sein. Ja. Denn es ist Gottes Geschichte mit uns. Es ist seine Leidensgeschichte mit uns, aber auch für uns. Und Jesus zeigt, Gott geht dem nicht aus dem Weg. Gott hält sich aus dem, wie es ist, nicht raus. Auch bei dir nicht. Bei mir nicht. Gott sei Dank. Nur eins ist nötig. Eins ist wirklich notwendig. Und damit bin ich beim Dritten. Das eine ist praktisch, das ist unsere Geschichte. Jesus, diese Leidensgeschichte zeigt mir, dass Gott den Rückweg längst eröffnet hat. Aber nötig ist dazu, dass ich das tue, was Jesus tut. Nämlich auch dem Leid und der Ungerechtigkeit, ja, nicht die Augen zu verschließen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Sondern das sehen, was kaputt macht. Und dem nicht, ja, es nicht verdrängen, dem nicht ausweichen. Ich komme nicht am Leid und an der Ungerechtigkeit. Ich komme auch nicht an meiner eigenen Schwäche und Schuld vorbei. Ich muss sie ansehen, so wie Jesus es getan hat, dass er die Welt angesehen hat, muss ich mich ansehen. Wenn Leid und Ungerechtigkeit überwunden werden sollen, dann müssen sie wahrgenommen werden und dann müssen sie angegangen werden. Und deshalb ausgehalten. Ich habe mich gefragt, sehen wir das irgendwo, erleben wir das überhaupt? Irgendwo, dass das so ist. Die Ärzte ohne Grenzen sind für mich ein wirklich leuchtendes Beispiel und auch ein Beispiel für das, was Christus getan hat, das, was heute geschieht. Wenn die helfen wollen, müssen sie rein in die Katastrophen, in die Leidensgebiete und müssen mitten rein ins Leid, um ja, Leid lindern oder gar heilen zu können. Mit meiner Hand. Wie blöd bin ich denn, dass ich die gegen die Wand haue? Es tut weh. Und dann müssen die da ganz schön dran rumfummeln. Und das tut auch ganz schön weh. Das ist eine Wunde. Aber es muss sein. Damit es wieder alles funktioniert. Da ist die Narbe und ich merke es auch noch, aber es tut nicht mehr weh. Es ist wieder heil. Ich werde nie vergessen, wie mein Freund, entschuldigt bitte, wenn ihr das schon ein paar Mal gehört habt, aber ich werde nicht vergessen, wie mein Freund Joachim Zehner im Sommer im Hospiz ist, weil er mit dem Hirntumor am Ende seiner Krankheit angekommen ist und wie er bewusst sein Leid und diese letzte Phase seines Lebens gestaltet. Wie er um Jesus und Gott an seiner Seite weiß und ihn erfährt, aber auch sagt, ich kann nicht verleugnen, dass ich Angst vor dem Sterben habe. Vor diesem ja, Stück für Stück die Kontrolle verlieren, irgendwann nur noch da liegen, wegdämmern, nichts mehr machen können, nichts mehr reden können, vor Leid vor dem Sterben. Aber ich lege diese Angst Gott im Gebet hin und ich merke, wie es mir immer wieder in Frieden verwandelt. Macht euch um mich keine Sorgen, für mich ist gesorgt. Nicht ausweichen. Hinschauen. Um Gottes Liebe und Möglichkeiten wissen. Und wie ist das mit der Ungerechtigkeit? Auch das, wo ich mich ärgere über den anderen, ich weiß nicht, kennt ihr das?
Zufällig?
Da hat der andere was gemacht. Mann, ey, es geht doch wohl nicht. Und das ist etwas, das ist ungerecht, das ist nicht mal wahr, was der da sagt.
Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Wütend zu sein, zurückzuhauen, wenigstens mit Worten, mich zu wehren. Dummerweise macht der andere es dann meistens auch wieder und dann wird das Ganze noch schlimmer. Oder aber, nee, dann schluck ich es lieber runter und dann ist es weg. Und ich habe meine Ruhe, wer denkst du? Innen drin und in der Oberfläche geht das immer weiter und verarbeitet es gar nichts. Dieser dritte Weg, den finde ich interessant. Auch schon erlebt. Hoffentlich auch bei Ihnen, bei euch. Da ist echt was daneben. Und ich sage mir und auch ja, erstmal mir, das ist daneben, das ist nicht richtig, das ärgert mich zu Recht, das tut weh. Aber dann nicht sofort in Wut zu reagieren, sondern erstmal einmal, zweimal, dreimal oder siebenmal darüber zu schlafen und vielleicht auch nachzudenken, wie ist es überhaupt dahin gekommen zu dieser Situation? Was hat den anderen, die andere vielleicht bewegt, so zu reagieren und was könnte von mir aus dazu beigetragen haben? Ich merke, wie ich dabei manchmal schon ein Stückchen runterkomme von meiner Wutreaktion. Und ja, dann ist es gut, es anzusprechen, was mich verletzt hat und auch zu fragen, was steckt denn bei dir dahinter? Und oft lässt sich da was klären und es zieht wieder Friede und Veränderung ein. Ich kenne das aber auch, dass der andere dabei bleibt und sagt, nein, Mann, es war aber nicht so, es war wirklich anders. Nein. Und der andere, wenn ich ehrlich bin, hat guten Grund zu denken, dass es wirklich so war, wie ihr denkt. Wenn ich nachdenke, verstehe ich, warum er so denkt. Auch wenn ich weiß, so war es. Und ich habe das schon erlebt, wo ich dann sagen musste, okay, ich lasse das jetzt, ich lasse dem anderen sein Recht auf mich sauer zu sein, mir aus dem Weg zu gehen. Und ich lege es Gott im Gebet hin und ich merke, ich finde Frieden darüber. Aber ich verdränge es nicht. Und so merke ich, das anzuschauen, was Leid verursacht, was mich ärgert, was ungerecht ist, und es Gott hinzulegen, zu wissen, Gott mit seinen Möglichkeiten, auch da, wo ich keine mehr habe, sei es, weil ich es nicht erklären kann, weil ich es nicht klären kann oder weil ich auch am Ende bin. Da ist Gott noch nicht am Ende mit mir. Da geht er weiter mit mir. Und er bleibt an meiner Seite, in der Ungerechtigkeit, im Leid. Gott sei Dank. Wie kommen wir da wieder raus? Aus unserer Geschichte. Christus hat den Weg eröffnet. Durch seine Passion. Eine gesegnete Passionszeit.